Letzter Podcast des Jahres mit einer richtigen Koryphäe seit 30 Jahren bei Antenne Bayern auf Sendung. Hannes Zwetschge heute am Apparat mit
Paul-Johannes Baumgartner.
Ich freue mich sehr.
Ja, ich mich auch. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. 30. Dezember, letzter Podcast. Ja. Ich glaube, der wird nochmal richtig deep.
Ja, wir werden sehen. Ich habe schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was du von mir wissen willst. Ich hoffe, ich kann liefern.
Ja, du kannst auf jeden Fall liefern. Ich bereite mir auch immer wenig vor, muss ich sagen, weil ich immer gern so ein bisschen reinspüre. Natürlich, ich fahre dann in meinem Auto, sagt Gemini. Ich habe mich wie immer nicht vorbereitet. Paul-Johannes Baumgartner kommt heute, erzählt mir ein bisschen was. Und Gemini sagt erstmal, natürlich seit 100 Jahren gefühlt beim Radio, seit 30 Jahren. Und jetzt merke ich aber auch in dem, was mir Gemini da sagt, also Radio weiß ich, Speaker weiß ich, also machst ja ganz viele Vorträge auch. Positive Leadership ist dein großes Thema, das hat mich am meisten interessiert tatsächlich, weil das, glaube ich, ganz uns auch verbindet irgendwie. Und jetzt habe ich das Gefühl auch, du hast ja schon öfters auch Bücher geschrieben, bist Autor, aber ich würde sagen, vielleicht warst du es auch schon immer, jetzt kommt da irgendwie so ein Philosoph mit rein.
Psychologenphilosoph?
Ja, vielleicht.
Ja, natürlich, die Themen haben sich natürlich über die Jahre verändert, muss man ganz klar sagen. Und viele Dinge, die ich vor 20 oder 30 Jahren wahnsinnig komisch fand oder Dinge, die mich bewegt haben, Themen, die mich bewegt haben, die bewegen mich jetzt nicht mehr so. Aber das, glaube ich, ist ganz normal. Wenn man ein bisschen älter wird, dann stellt man sich andere Fragen. Ja. Mhm. Das Thema Positive Leadership fand ich heute wahnsinnig spannend. Positive Leadership, die Antwort auf die Forschungsfrage, wie eben Mitarbeiter aufblühen, im Unternehmen bleiben und wachsen. Und das ist einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema.
Was sind da die Auftraggeber, frage ich mich immer, weil das meine ich, ist das verbindende Glied. Wir haben ja hier eine Zugehörigkeit von 7 Jahren, was in der Agenturbranche gibt es nicht. Sagen wir irgendwo bei einem Jahr, anderthalb, da wären manche schon froh. Was denkst du, sind die Themen, die genau dazu führen? Also was hält die Mitarbeiter? Was ist da deine Einschätzung?
Gut, ich sage natürlich, ich spitze immer zu. Ich sage immer, wenn die Stimmung im Unternehmen besser ist als zu Hause, dann kommen die Mitarbeiter gerne. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder wir sorgen dafür, dass die Stimmung zu Hause bei den Mitarbeitern unerträglich wird, was jetzt unlauter wäre, meiner Meinung nach. Oder man versucht halt, sich Gedanken zu machen, was habe ich denn für Möglichkeiten in meiner Agentur, in meinem Unternehmen, damit die Mitarbeiter gerne kommen. Also es ist halt die Firma, zu der man will. Und das ist maximal individuell. Ich sage nur auch immer wieder, weg mit der Benefits-Schlacht. Also nur über die Benefits wird die Schlacht nicht entschieden. Oder andersrum, versucht die Unternehmenskultur den Benefits sein zu lassen. Mhm. Also es ist eine Kultursache, eine Kulturfrage. Das ist
ja der Klassiker, die Obstkorb-Diskussion auf LinkedIn auch immer, ne? Aber weißt, ich sag dir eins, also was ich zum Beispiel immer wieder feststelle, Gehalt macht's nicht. Das war mal eine gewisse Zeit lang, hat es Gehalt gemacht. Und Kultur ist natürlich ein großes Wort. Weil ich frage mich das ganz oft, wir hatten es gerade draußen, haben wir über unsere Kaffeemaschine geredet, gell, und dann sind wir drauf gekommen, dass das vorher mal Steuerkanzlei war und dann habe ich da die Fotos gezeigt und gesagt, schaut ja eh schon gut aus für Steuerkanzlei und mein Running Gag ist immer blauer Teppichboden, einlagiges Klopapier, scheiß Kaffee. Und jetzt, das ist natürlich immer schwer, den Leuten auch beizubringen, was dann Kultur auch ist. Gell. Also ich glaube, dass man kann sich viel inspirieren lassen. Die Leute, die sich inspirieren lassen, sind ja eh schon auf der richtigen Welle. Aber ich glaube, es ist immer relativ schwer, auch ja, das für seinen Laden zu erfinden. Und ich frage mich da aber immer, was ist denn mit den Chefs los, wo der Laden so scheiße ist? Ne? Weil die gehen auch jeden Tag da rein.
Ja, aber das sind die Chefs. Ich glaube, die Führungskräfte haben natürlich eine andere Wahrnehmung, haben auch viel mehr Aufgaben. Es kommen nicht nur Leadership-Aufgaben auf sie zu, sondern auch trockene Management-Aufgaben, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend sind. Also eine Führungskraft hat schon viele Hüte auf und Führung ist wahnsinnig komplex. Also wenn dir jemand erzählt, wie Führung funktioniert oder wenn dir jemand erzählen möchte, wie Führung funktioniert, dann sage ich immer, jag ihn vom Hof, denn es ist ein Lügner. Also Führung, wie bin ich selber drauf als Führungskraft? Also wie resilient bin ich gerade selber? Wie kann ich mit den Herausforderungen um mich herum selber als Person, als Mensch, weil Führungskräfte sind ja immer noch eines, nämlich Menschen. Wie kann ich gut damit umgehen? Weil nur wenn es mir gut geht, kann ich dafür sorgen, dass es anderen Leuten in meinem Umfeld auch gut geht. Und da muss man Punkt 2 natürlich auch sagen, nicht für alles, was im Unternehmen passiert, ist die Führungskraft verantwortlich. Jeder Mensch, jeder Mitarbeiter, jeder einzelne Angestellte bringt natürlich auch seinen Rucksack von zu Hause mit, hat seine eigenen Probleme, hat seine eigenen Themen, wird genauso beballert mit dem Bad News. Also die Stimmung in Deutschland war schon mal besser. Und da kann die Führungskraft nichts dafür. Und da kann die Führungskraft vielleicht auch gar nicht positiv einwirken. Und es ist auch vielleicht nicht mehr die Aufgabe der Führungskraft, sondern jeder Einzelne muss sich dann die Frage stellen, ist es noch das, was ich machen will? Welchen Beitrag trage ich dazu bei, dass die Stimmung im Unternehmen gut wird? Man kann nicht alles an der Führungskraft festmachen.
Das darf man tatsächlich, glaube ich, also da denke ich auch oft drüber nach, welches Paket hat denn die Person jetzt gerade selber auch zu tragen, ja. Und das merkt man ja selber, wenn du selber in deiner Mitte bist, ja, da kann die gar nichts erschüttern. Oh, da ist ja alles in der Kammer, man sagt, ja komm, jetzt lass doch den Kunden, der ist halt jetzt auch, man merkt das immer genau vor Weihnachten übrigens, gell, finde ich ja Wahnsinn. Also was da immer los ist, da geht's auch bei uns ab wie im Krieg am Telefon, muss alles fertig werden, Weihnachten. Dass wenn vom Jahresende nicht fertig ist, dann geht die Welt unter.
Na gut, man kann ja auch nicht damit rechnen, dass jedes Jahr am 24. Dezember wieder Heiligabend ist.
Zack, kommt es um die Ecke. Ja. Was sind da deine Tipps? Bevor wir an die Tipps kommen, was ich viel spannender finde, wer beauftragt dich da? Weil ich glaube ja, die richtigen Mittelstandsmanfreds, wie ich die immer nenne, die beauftragen dich ja gar nicht. Die doch sehen ja das Problem.
Ja. Doch.
Aber doch, wie ist immer der Mittelstand? Wer stupft die? Ja, aber weißt du, die gar keine Kultur haben, die sagen, Arbeitszeitbetrug und das ist alles nur Scheiße, die gibt's ja auch. Da denke ich mal, die sind ja gar nicht in ihrer Mitte. Die kommen ja gar nicht auf die Idee, jetzt hole ich mir einen Speaker ins Haus oder einen Berater ins Haus oder einen Consultant ins Haus.
Genau.
Sondern sie müssen ja schon auf der guten Welle surfen, sagen wir mal so, oder?
Ja, genau. Das ist in der Tat so. Also die Teilnehmer, die bei mir in den offenen Workshops sind oder die Führungskräfte bei den Inhouse-Seminaren, die sind viel mehr positiv Leader, als sie glauben. Also es ist schon eine gewisse Bereitschaft für das Thema da. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch normal. Also wenn ich jetzt irgendwo in ein Restaurant gehe, ich suche mir ein Sushi-Restaurant aus, meistens hat man schon mal Sushi probiert oder hat eine gewisse Affinität zu Sushi oder zu Indisch oder zum Burger oder wie auch immer. Ne? Und so ist es. Und das ist natürlich auch, das ist schön, weil mit
solchen Menschen… Macht deine Arbeit auch natürlich leichter. Stell dir mal vor, bist ja nur im Gegenwind.
Sonst musst du dich immer erklären oder musst du das Thema rechtfertigen. Wiederum auf der anderen Seite wünschte ich mir natürlich schon, weil es schon auch in gewisser Hinsicht ein kleiner Auftrag ist, den man hat, wenn man mit dem Thema Positive Leadership unterwegs ist. Ich wünschte mir manchmal schon die Konfrontation mit Unternehmen, die die Sinnhaftigkeit vielleicht noch nicht gesehen haben, die kritische Fragen stellen, die wissen wollen, was bringt's mir denn auch? Weil Positive Leadership bringt eine ganze Menge dem Unternehmen. Also hat nachweislich einen positiven Impact auf sämtliche KPIs. Krankenfehltage wesentlich weniger. Also Führungskräfte, die nach Positive Leadership führen, haben wesentlich weniger Krankheitstage in der Abteilung im Unternehmen als Führungskräfte, die nicht nach Positive Leadership führen. Da gibt's ganz, ganz viele valide Studien von der Universität Wien und Klagenfurt von Professor Dr. Markus Ebner, der da wahnsinnig viel Forschungsarbeit geleistet hat. Positive Leadership gibt's eine Studie aus dem Einzelhandel, Baumärkte, Drogeriemärkte, Lebensmitteleinzelhandel, wurden 30.000 Kassenbons ausgewertet. Ergebnis ist, in Unternehmen, in denen nach Positive Leadership geführt wird, bis zu 17% mehr Umsatz als im Vergleich zu Unternehmen, in denen nicht nach Positive Leadership geführt wird. Das hat mit Kreativität zu tun, auch einen positiven Impact auf die Veränderungsbereitschaft. Wir sind in einem der größten Veränderungsprozesse überhaupt der letzten Jahrzehnte. Positive Leadership hat auch einen positiven Impact eben auf die Veränderungsbereitschaft der Mitarbeiter, dass sie sagen, okay, ich mache mir weniger Sorgen über Veränderungen, weil ich weiß, es wird alles gut und weil es die Führungskraft ja auch vorlebt. Mhm.
Ich glaube am Schluss, also das sagen wir, aber wir versuchen gerade das Wort Kunden auch so ein bisschen zu verbannen aus unserem Wortschatz, sondern wir sehen es eher mittlerweile als Partner. Mhm. Oder wir sehen es schon immer als Partner, aber jetzt spüren wir das erst so richtig, das hat der Umzug auch nochmal gemacht. Mhm. Und das verändert auch die Gespräche und ich glaube, das, wenn mal Business Team wirkt, also ich finde das auch immer so super wichtig, das gehört für mich da auch voll dazu, 100% Rückendeckung. Also das Wichtigste, was wir haben, sind unsere Mitarbeiter und das verstehen die Leute oft nicht. Selbst wenn wir produzierendes Gewerbe bin, ja, wer produziert das denn? Wer hat denn die Ideen, selbst wenn jetzt nur Roboter das Ganze produzieren würden? Wer bringt denn diese Innovation rein? Mhm. Und wenn es sich halt nicht nach Arbeit anfühlt, hatte jetzt ganz oft den Satz vor Weihnachten, ja, machst du Urlaub über Weihnachten? Sage ich mittlerweile, wer Urlaub braucht, hat einen falschen Job. Das ist natürlich ein sehr, sehr, sehr selbstständiges Denken. Ne? Na, aber ich bin in den letzten 19 Jahren nicht in die Arbeit gegangen. Ich stehe jeden Tag auf und mir macht es unglaublich Bock. Ne? Das kann man jetzt nicht von allen Mitarbeitern erwarten. Mhm. Aber ein Umfeld zu schaffen, ist ja genau das, was du sagst, wo ich gerne hingehe. Und da finde ich aber, ist der Grad sehr schmal. Weil gerade in der Agenturbranche gab es da einige Versuche, in der Hamburger Ecke vor allem mit. Da gab es dann sogar Waschmaschine und Trockner. Haben wir das zufällig auch, weil wir die Papierhandtücher verbannt haben. Aber so, bring deine Wäsche mit, wasch bei uns. Die wollten die Leute halt viele, viele Stunden mehr binden. Und ich glaube, da ist der Grad halt auch schmal. Das ist ja dann auch kein Positive Leadership, sondern ist genau das Gegenteil, ist Ausnutzung.
Ja und nein, alles. Mhm. Es ist in gewisser Hinsicht, also das mit der Waschmaschine kannte ich bislang nicht. Mhm.
Zeige ich das später, wer das ist.
Nein, also dass das ein Unternehmen auch macht oder dass es als Benefit betrachtet wird, das hatte ich bislang nicht klar. Obligatorische frisches Obst oder Wasser, was ja auch Sinn macht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das nicht zu Positive Leadership gehört, weil für einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es vielleicht ein positives Erlebnis, eine positive Emotion, die er oder sie mit dieser Waschmaschine verbindet. Weil es geht ja darum, wird man gesehen oder wird man nicht gesehen? Und deswegen nur, wenn ich sage, zugespitzt, weg mit dem Benefit-Quatsch, die Schlacht wird nicht über die Benefits entschieden, halt nicht mit der Gießkanne, ne? Sondern gucken, was brauchen die Mitarbeiter, was ist sinnvoll, ein Benefit für die. Das Deutschland-Ticket für 58 Euro zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts, glaube ich, kostet das Deutschland-Ticket noch 58 Euro. Das langweilt einen Top-Verdiener, der sagt, willst du mich beleidigen mit dem Deutschland-Ticket? Wohingegen für den Azubi ist es eine super tolle Geschichte, ein super bindendes Element auch. Also deswegen muss man immer gucken, individuell sind die Benefits, machen die Sinn oder machen die nicht Sinn. Generell zu den Benefits, wenn man da wirklich mal guckt, machen die Sinn oder machen die nicht Sinn. Eins ist natürlich klar und das ist das Wichtige, glaube ich, für jede Führungskraft zu erkennen. Mit jedem Benefit verändert sich die Erwartungshaltung der Mitarbeiter. Und das ist aber auch, das kann man keinem Menschen vorwerfen, weil wir, Hannes, wenn wir einmal in einem 3-Sterne-Hotel waren, dann wollen wir irgendwann mal ein 4-Sterne-Hotel ausprobieren.
Weil es 3 Sterne. Wobei ich sagen muss, bei mir war das bei Autos ganz spürbar. Ja. Hat auch was mit seiner Mitte zu tun. Das hat eine andere Lücke gefüllt. Das war wichtig, ein großes Auto zu fahren. Jetzt, das ist immer schwierig, wenn die alten weißen Männer dann über solche Dinge reden und dann steht 700 PS RS6 vor der Tür. Aber ich könnte heute auch mit einem Fiat 500 glücklicher sein, aber im Hotel spüre ich es voll. Also in der 3-Sterne-Haus kriegst du schon wieder rein. Das kann ich nicht machen.
Ja, klar.
Man gewöhnt sich dran.
Man gewöhnt sich dran, ist der Gewöhnungseffekt. Und Dr. Noriaki Kano, Kundenbegeisterungsmodell, wenn ihr da mal googeln wollt, das hat immer mit der Erwartungshaltung zu tun. Also Begeisterungsfaktoren werden irgendwann mal durchgereicht zu Leistungsfaktoren, Leistungsfaktoren werden irgendwann mal durchgereicht zu Basisfaktoren. Um im Autobild zu bleiben. In den 70ern, wenn du Werbung gemacht hast für ein Auto mit unser Auto hat einen Airbag und einen Seitenaufprallschutz, dann war das natürlich Begeisterungsfaktor. Das gab's halt damals nicht. Jetzt, wenn du heute ein Auto verkaufst,
sogar sagst, Gesetz?
Ja, natürlich. Ja. Und du sagst zum Kunden, übrigens, unser
hat einen brutalen Airbag.
Wow.
Den nehme ich mit.
Ja, natürlich. Und das ist einfach mit der Erwartungshaltung so. Und deswegen finde ich ganz, ganz wichtig, die Benefits nicht außer Acht zu lassen, zu gucken, aber was ist für meine Mannschaft gut? Ein Freund von mir, ein Optiker, der hat jetzt vor ein paar Jahren hat er seinen Mitarbeitern einen Ausflug spendiert. Und zwar 5 Sterne Superior, eine Woche Thailand all inclusive. Ich habe zu ihm gesagt, Gratulation zu diesem Benefit und viel Spaß beim nächsten Betriebsausflug. Weil die Erwartungshaltung natürlich auch hier steigt.
Also ich überlege jetzt gerade, wie wir das machen, weil ich würde sagen, bei uns gibt es da nicht so einen Gewinnungseffekt. Aber, man merkt jetzt gerade in dem Gespräch, ich finde es total wichtig, dass man diese Benefits auch immer wieder überprüft und reinspürt. Bringen die noch was? Weil wir haben zum Beispiel in unserem alten Büro jahrelang Massage gehabt. Wir haben eine große Reha-Kette mit aufgebaut im Marketing. Und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, die lassen wir einmal in die Woche kommen, haben wir im ersten Stock ein eigenes Zimmer angemietet, da war so richtig schöne Massageliege drin, haben wir Handtücher gekauft, also war richtig Wellness und es haben alle richtig gefeiert, es war richtig geil. Und irgendwann ist passiert, dass wir keine Leute mehr begeistern, also die Masseurin ist dann manchmal hochkommen und hat gesagt, wer kommt jetzt runter? Und dann haben wir, und das muss aber, das glaube ich ist ja immer alles Kommunikation, man muss halt kommunizieren. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, Leute, Teammeeting haben wir einmal in der Woche. Sage ich, also ich sage euch, wie es ist, ich habe das Gefühl, wir müssen diese Massage wieder sein lassen, weil es hat da eh keiner Bock. Und dann, das dann demokratisch entschieden ist, dann ist es auch kein Wegfall von irgendwas. Ja, genau. Und dann habe auch gesagt, wenn es irgendwie 1-2 Leute gibt, die das unglaublich gern möchten, wir können 60 Euro steuerfreien Gutschein vergeben im Monat, dann kriegt der Massagegutschein, dann schauen wir uns das an. Perfekt. Und bei uns mit den Weihnachtsfeiern, ähnliches Beispiel zu Thailand, vor vier Jahren sind wir ja, unsere Weihnachtsfeiern sind immer ganz geheim. Also es plant genau eine Person bei uns. Keiner weiß irgendwas. Du kriegst immer die Informationen, wie viel Unterhosen, Personalausweis oder Reisepass. Das sind die einzigen Informationen, die du kriegst. Und da haben wir dann ein ganzes Abteil im TGW gemietet. Erste Klasse sind wir nach Paris gefahren und abends haben wir Moulin Rouge Weihnachtsfeier gemacht. Jetzt müsste ich auch sagen, das kannst du im nächsten Jahr nicht mehr toppen. Ne? Im nächsten Jahr haben wir bei Beat the Street so einen Doppelstock-Tourbus gemietet. Da waren nur die Getränke von Roland Kaiser drin. Pink ist mit dem gefahren, AC/DC, also ein richtig fetter Tourbus mit 16 Schlafkabinen und sind mit dem losgefahren in Augsburg, sind dann nach Wien ins Neni und haben bei der Haya Moicho an der Donau gegessen. Und jetzt war es aber so und deswegen glaube ich, dass Kommunikation alles ist. Dieses Jahr hatten wir was Ähnliches geplant, verraten natürlich nicht, was geplant war. Und dann habe ich aber vor anderthalb Monaten im Teammeeting gesagt, ich sage euch jetzt was, wir haben eine ganz kranke Weihnachtsfeier schon wieder geplant. Aber ich sage euch auch was, ich fühle es gar nicht. Wir haben jetzt hier über 2 Millionen in das neue Büro gesteckt. Und wir fahren Ende Januar
auf Vacation. Ich bin total gespannt, was ihr gemacht habt.
Ja. Und wir fahren Ende Januar auf Vacation. Und ich sage euch jetzt einfach, wie es ist, ich fühle es gerade nicht. Aber das muss nichts bedeuten. Und dann, finde ich, muss man warten, was die Leute halt auch sagen. Was kommt da als Feedback? Und das wissen meine Leute aber auch, wenn die sagen, ja, nee, haben wir eigentlich schon erwartet, keine Ahnung, scheißegal, dann machen wir es. Dann machen wir es durch. Und dann war das aber ganz demokratisch wieder, dass alle gesagt haben, nee, fühlen wir auch gar nicht. Wir müssen doch hier feiern. Hier, wir sind doch jetzt in unserem neuen Büro. Jetzt sind wir dann, zur Weihnachtsfeier waren wir 7 Wochen oder 6 Wochen im neuen Büro. Ja, dann haben wir gesagt, so, dann suchen wir uns jetzt einen Caterer und dann feiern wir hier. Und schön war's. Also es war wie Agentur in den ersten 5 Jahren. Kickerbar da gestanden und so. Also eher Hemdsärmel. Aber wunderschön war's.
Aber perfekt. Perfektes Beispiel auch dafür, Hannes, weil in dem Moment viele Unternehmen sind eben in der Benefit-Falle. Und da hilft nur eins, der bewusste Erwartungshaltungsbruch. Ähnlich wie in der Dramaturgie. Gute Stories, wie die aufgebaut sind. Da kommt irgendwann mal kommt der bewusste Erwartungshaltungsbruch und da kommt die Wendung. Und genauso geht das auch bei den Benefits. Mit einer klaren Kommunikation. Ich bin da nach wie vor bei einer großen deutschen Radiostation in Lohn und Brot. Ich selber konnte leider nicht mit dabei sein, aber eines der besten Feste in den letzten Jahren war ein Basic-Fest im Freien. Es hat geschüttet. Es wurden irgendwann mal noch Zelte. Die Leute waren patschnass. Darüber sprechen die Leute heute noch, die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter heute noch. Und dann kann man auch wieder aufbauen, weißt du, weil nach einem total verregneten Woodstock-Firmenfest, dann kann man so langsam wieder.
Da ist doch das Leben, da ist doch.
Ja, genau. Und dann kann man auch wieder sagen, okay, jetzt machen wir es beim nächsten Mal wieder ein bisschen edler, vielleicht ein bisschen trockener. Und
weißt du, was man halt auch immer nicht vergessen darf? Auch da trägt jeder sein Päckchen. Also wir haben zum Beispiel 2, 3 im Team, die würden auf keinen Fall fliegen, die haben unglaubliche Flugangst. Jetzt denkst du, du machst den völligen Wahnsinn mit Thailand und so weiter, das funktioniert gar nicht. Also wir schauen schon auch immer sehr auf die was jetzt bei Antenne Bayern schwierig geht mit 150 Mitarbeitern, gell? Aber das hat man auch gemerkt jetzt an Weihnachten, das haben Leute natürlich auch Themen, wenn sie 2, 3 Tage unterwegs sind mit uns, wo sie gar nicht wissen, wie lange sie unterwegs sind, die haben eine Familie zu Hause, die haben Kinder zu Hause, die wissen gar nicht, wie sie das managen sollen. Manche Leute sind vielleicht nicht gerne unterwegs, manche, so. Für mich wäre das eh der Horror, da lachen immer alle, weil sie immer sagen, du bist der Einzige, der immer weiß, was dann passiert, aber du würdest niemals irgendwas machen, wo du nicht weißt, was die nächsten 2 Tage passiert.
Das liebe ich übrigens auch an meinem Job als Seminartrainer und Keynote-Speaker. Ja. Die Leute im Publikum wissen ja nicht, was passiert, aber ich bin safe.
Die sind alle, was ist los mit denen? Ja, die sind alle völlig. Nee, wäre für mich gar nichts. Also hier Brust, du weißt nicht, wo es hingeht, hau ab. Will ich nie machen. Ja, ich glaube, es ist wie immer im Leben Kommunikation, gell? Und man muss aber das sagen, weil also die Kunden, vor denen du Vorträge haltest, das sind ja ähnliche Kunden, wie sie hier bei mir in der Agentur sind. Und ganz oft kriege ich aber die Fragen von denen, die die Wertschätzung vielleicht noch nicht so haben. Ja, wie, ihr habt 2 Teamassistenten, wer zahlt das denn? Wer zahlt denn die Kaffeemaschine? Und muss das alles sein? Und die verstehen gar nicht.
Das fragen die Kunden, oder?
Ja. Okay. Also wer zahlt denn die? Also wir haben 2 Teamassistenten, die kümmern sich darum, dass uns gut geht. Die gehen ans Telefon, die machen uns Kaffee, die machen uns Tee, die schauen, dass alles passt. Das ist einfach wichtig für uns. Ja, und bei 220 Mitarbeitern brauchst du 2, die das machen. Die verstehen diesen Wert gar nicht, was das mit der Kultur auch macht. Ne? Das sind Leute im Projektmanagement, denen ihr Job ist es, ans Telefon zu gehen, Kunden zu beraten, die Projekte perfekt zu managen. Wenn die 4-mal am Tag an der Kaffeemaschine stehen und 10 Minuten sich einen Kaffee rauslassen, das sind 40 Minuten, wo die am Kunden arbeiten können. Und das ist, glaube ich, auch, das wird halt immer schwieriger, je mehr Leute es auch werden, da überall reinzuspüren. Ich kann das jetzt machen, wie meine 220 Leute. Ich schaue mir das an, ich schaue mir die Leute an und denke mir so, die Person könnte das und das vielleicht brauchen, dann wird die besser arbeiten. Aber was neben diesen Benefits, die man so erspüren muss, finde ich schon auch, die man immer wieder challengen muss, ich glaube, einer der größten Faktoren für die Menschen ist Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Das klingt immer so platt. Und wir haben hier Leute bei uns, der Jonas, der das dann 14-jährig ist, der kam zu uns als Mediengestalter, kam von der Augsburger Allgemeinen, der konnte wirklich gar nichts. Also wirklich, der konnte gar nichts. Den hätte schon nochmal eine Todesanzeige setzen lassen können. Und der hat gesagt, er will unbedingt programmieren, hat sich mit einer Webseite damals beworben. Vor 14 Jahren war das ja Sensation. Und dann habe ich den eingeladen und der ist heute nach wie vor bei uns, mittlerweile Full-Stack-Entwickler, also richtig, richtig guter Programmierer. Und ich bin überzeugt, der ist einfach nur da, weil er sich entwickeln konnte. Und das merken wir immer wieder. Die Menschen müssen sich aus, hat man ja auch in dem Team, die Mädels werden mal schwanger, dann gibt es einfach auch psychische Themen, wo jemand überbelastet ist und so weiter. Und man muss mit dem Mitarbeiter sich entwickeln und er muss sich auch entwickeln können oder sie. Und das ist so.
Und,
ja, deswegen.
Das hat jetzt bei, wie heißt der, Jonas?
Ja.
Bei Jonas funktioniert. ich kenne jetzt deine Mannschaft zu wenig, aber vielleicht bei einem anderen Mitarbeiter oder bei einer anderen Mitarbeiterin hätte das nicht so den Stellenwert wie bei Jonas. Könnte sein. Müssten wir gucken.
Aber die Möglichkeit, wenn da ist, reicht ja schon.
Da läufst du bei mir offene Türen ein. Ja. Lernen finde ich total spannend, neue Dinge auszuprobieren, auch mal krachen zu scheitern, auch wenn sie im ersten Moment nicht so viel Spaß macht, aber doch sehr lehrreich ist. Auch das gehört natürlich dazu. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man zum Beispiel sagen kann, jeder will sich weiterentwickeln oder jeder sagt, ich bin dem Unternehmen gegenüber loyal. Wenn ja,
wunderbar. Es ist ja nur ein Angebot. Perfekt. Ich sage auch oft zum Kunden, das ist nur ein Angebot. Wir haben da Kind nicht entführt. Wenn das Angebot für den nicht passt, muss ich es dann annehmen.
Ja, ja.
Aber bei uns ist zum Beispiel so, nochmal Beispiel, Sabrina ist Motion Designerin und die bildet sich unglaublich gern weiter. Und da gibt es bei uns aber, das würde ich jetzt in einem Konzern oder im Mittelstand nochmal anders machen, aber bei uns gibt es jetzt keinen Top. Aber die Sabrina weiß genau, wenn die 1.000, 2.000 Euro im Jahr für eine Schulung braucht, dann kriegt die und dann genehmige ich das am Vorbeilaufen. Die sagt so, du, ich habe da was gesehen, sage ich so, mach, nimm die Amex, mach.
Ich möchte das Fenster vielleicht weiter aufmachen. Vielleicht ist es, und wirklich Hannes, wenn das so ist bei dir in der Agentur, Glückwunsch aus vollstem Herzen, wunderbar, wenn du wirklich diese Mitarbeiterinnen, diese Mitarbeiter hast, die sich weiterentwickeln wollen, die was Neues, sich neue Skills sich auf die Festplatte schaufeln wollen.
In unserer Branche natürlich eher einfacher, ne?
Ja, aber jetzt im globalen Konzern zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, ob da auch 100% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da so wahnsinnig Bock drauf haben. Ohne es werten, wirklich, es soll jetzt nicht blöd rüberkommen, ohne es werten
aber zu wollen. Aber kann ich 100% abrufen?
Ich glaube einfach, Gaußsche Verteilungskurve, es gibt welche bei 1.000 Leuten, da gibt es so und so viel, die wollen, dann gibt es so und so viel, die muss man erst auf die Idee bringen, dass Lernen Spaß machen kann oder ein Seminar besuchen Spaß machen kann. Und manche, die wollen einfach gar nicht erkannt werden, die wollen auch gar nicht angesprochen werden.
Genau, die sind im Konzern, weil sie anonymer sein.
Die sind halt vielleicht die Mumien, die man so mitschleppt. Aber was Positive Leadership versucht hat, war rauszufinden, gibt es vielleicht zum Thema Unternehmenskultur, gibt es vielleicht ein paar Parameter, die dafür sorgen, dass Mitarbeiter aufblühen, gerne im Unternehmen bleiben, auch länger und sich weiterentwickeln mit dem Unternehmen. Und daraus ist das PERMA-Modell, PERMA-LEAD, entstanden. Und das PERMA ist ein Akronym, also jeder Buchstabe steht für einen Nährstoff, der dafür sorgt, dass Mitarbeiter eben aufblühen, im Unternehmen bleiben und wachsen wollen. Das P steht für Positive Emotions. Also was trägt die Führungskraft dazu bei, dass die Mitarbeiter positive Emotionen erleben dürfen? Und da gibt es eine ganz gute Ratio. Barbara Fredrickson, eine wunderbare amerikanische Psychologin, spricht von einem Verhältnis 3:1. Dreimal so viele positive Emotionen, wenn ein Mitarbeiter erlebt, wie auf der anderen Seite negative Emotionen. Dann gilt er als gut ausbalanciert, emotional gut ausbalanciert. Kim Cameron und viele andere sprechen, oder John Gottman zum Beispiel, die sprechen von 5:1. Also fünfmal so viel positives Feedback, Lob auf der einen Seite, wie auch auf der anderen Seite Korrektur, Fehlerbenennung, wenn was schiefgelaufen ist. Und ganz, ganz wichtig, wenn man so eine Ratio so als Führungskraft, wenn man damit arbeiten möchte, da man den Scheinwerfer drauf richtet, die Ratio lautet 3:1 oder 5:1 und nicht 3:0 oder 5:0. Es ist keine Happyology. Und das hat natürlich viel mit Sehen und Gesehen werden, mit Wertschätzung zu tun, ne? Das E steht für Engagement, das geht so ein bisschen Richtung Jonas jetzt zum Beispiel auch. Was trägt die Führungskraft dazu bei? Da geht es um Stärken und können die Mitarbeiter überhaupt in den Flow kommen? Also bringen sie die Skills mit, die von ihnen erwartet werden an der Position, an der sie im Unternehmen eingesetzt werden? Stimmen die Rahmenbedingungen, dass die wirklich in den Flow kommen können? Ähnlich so ein bisschen wie bei den Pinguinen. Bei den Pinguinen, wann sind die in ihrem Element? Die sind in ihrem Element, wenn sie unter Wasser sind. Mhm. Da sind die elegant. Das ist wirklich wie ein Ballett. Und an Land denkst du dir eher, wer zur Hölle hat das denn bitte zugelassen?
Ja, voll.
Und das ist halt einfach so. Am besten, wenn Exzellenz erwartet wird, und das ist in den Unternehmen zu Recht so, wenn Exzellenz erwartet wird, müssen Stärken zum Einsatz kommen. Und jetzt haben aber viele, und wir beide auch nicht, wir haben ja nicht unsere Stärken auf der Stirn eintätowiert. Das wäre toll, das wäre für jeden einzelnen Menschen wäre das toll.
Ganz einfach, Schublade auf, los geht's.
Ja, und dann weiß man sofort, okay, da schlägt mein Herz, das ist mein Thema. Wie findet man zum Beispiel raus, was die Stärken für einen selber sind oder was die Stärken eines Mitarbeiters, einer Mitarbeiterin sind? Da gibt es eine wunderbare Stärkendefinition im Positive Leadership, die lautet, was ist es, was aus einem herausdrängt? Was man ausleben möchte und was einem brutale Energie kostet, wenn man es zurückhalten muss.
Mhm.
Und das finde ich total schön. Also man kann natürlich Stärkenradar, man kann natürlich Clifton Strength Finder, man kann natürlich Stärken-Workshops machen. Aber allein diese Definition finde ich schon schön, weil man wunderbar damit arbeiten kann bei sich selber. Mir ist einiges klar geworden, nachdem ich diese Definition zum ersten Mal gehört habe. Und auch als Führungskraft, wenn man mit Mitarbeitern arbeitet, die sich weiterentwickeln. Was ist es, was bei dir Was ist es, was bei deinen Mitarbeitern in der Agentur an der Position, was aus ihnen herausdrängt, was sie wirklich ausleben möchten und was sie Energie kostet, wenn sie es zurückhalten müssen? Und dann ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, jetzt rede ich mich richtig in Fahrt, gell?
Ist ja geil.
Wenn ich zu schnell werde, bremst mich ein.
Hau raus.
Aber Begeisterung bringt immer ein gewisses Tempo mit sich. Aber dann ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, warum ich so moderiere beim Radio, wie ich moderiere. Dann ist mir bewusst geworden, warum ich die Vorträge so halte, wie ich sie halte, oder warum ich die Seminare so halte, wie ich sie halte. Weil es hat immer ein bisschen was mit Humor zu tun. Wenn es heißen würde, Baumgartner, wenn du moderierst, es muss eine humorfreie Zone sein, wäre ich fehl am Platz. Ciao. Oder wenn ich eingeladen werden würde zu einem Unternehmen und die Maßgabe wäre, es darf kein einziges Mal gelacht werden oder es muss ein furztrockener, seriöser Fachvortrag werden, dann sage ich, sucht euch einen anderen. Es gibt bestimmt noch viele tolle andere Referenten auch. Aber ich glaube, ich bin es einfach nicht. Das halte ich 60 Minuten oder 90 Minuten nicht durch.
Das würde ich mir auch selber nicht antun. Ja. Aber weißt du, was ich dir sage? Jetzt haben ja wir beide das Glück, dass wir das gefunden haben. Und ich glaube, also ich erinnere mich da oft zurück, ich habe meine Ausbildung bei Weltbild gemacht. Und ich habe mich da immer fehl am Platz gefühlt. Es war eine tolle Ausbildung, aber ich habe mir immer schon gedacht, das kann man doch besser machen, das kann man doch besser machen, als immer geheißen, mein Azubi, lass den labern und so. Na, heute weiß ich, das war schon richtig damals. Und dann bin ich noch, das war ja Verlagsgeschäft, und dann bin ich quasi noch in die Agenturbranche ein halbes Jahr gegangen nach München und habe mich da auch immer am falschen Platz gefühlt. Aber ich habe immer gedacht, dass ich falsch
bin. Dass du falsch bist, ja.
Und ich frage mich ganz oft, weil das sehe ich als wahnsinniges Geschenk, da bin ich jeden Tag auch glücklich, dass ich jeden Tag eben nicht arbeiten muss, sondern das machen darf, was mir richtig glücklich macht. Wie kann man da auch Leuten helfen, die gar nicht, weißt du, also das Modell, was du jetzt gerade erklärt hast, da muss ich schon auf dem richtigen Pfad sein und dann kitzle ich quasi die nächsten 20% raus. Aber wenn ich so gar nicht weiß, und das glaube ich ist auch so ein Tipp, den man geben muss, weil dieser ganze Schmarrn mit du kannst alles machen, du kannst alles werden, was für ein Bullshit, gar nichts, du hast ja gewisse Voraussetzungen, ne? Jetzt stelle ich zum Beispiel fest, dass ich reden kann. So, das war dieser Community Day letztes Jahr, ja, das war ja nicht gelernt, das konnte ich einfach, ne? Das Mikrofon und dann ging das los. Ja. Und das macht einen so glücklich und es geht so leicht. Und da hat ein Freund letztens zu mir gesagt, vielleicht ist das eine Idee, der hat gesagt, er hat es in seinem Business gelernt, er muss den Stein ins Rollen bringen bei neuen Ideen und man darf, da habe ich nochmal was gelernt, ich habe das nämlich jetzt ausprobiert und es muss dann leicht gehen. Nur, man muss eins dazu sagen, man darf den Stein nicht zu früh loslassen, das habe ich jetzt bei einem internen Projekt bei uns gemacht und habe jetzt den Stein nochmal genommen und ihn nochmal ein bisschen runtergeschliffen und jetzt lasse ich den laufen. Und es muss, und das ist ja ähnlich, wie du sagst, was gibt mir positive Energie, was muss raus? Und ich glaube, da muss man so ein bisschen hinhören, aber ich frage mich immer wieder, was könnte man da für einen Tipp geben für jemand, der jetzt wirklich. Und ich finde es so wichtig, dass man das sichtbar macht, weil man darf den Leuten auch sagen, hey, wenn das gerade nicht läuft, dann ist es vielleicht nicht dein Ding. Dann ist es vielleicht was ganz was anderes. Und das ist ja das Schöne, das muss man heutzutage auch sagen. Ich glaube, das war selten so die letzten 100 Jahre, aber wir sind ja jetzt an dem Moment, wo viele sagen, oder du hast vorher auch schon erwähnt, dass es nicht einfach ist, das sehe ich gar nicht. Also ich sehe auch keine Wirtschaftskrise, ich sehe das alles nicht. Ne? Ich sehe oft Krisen, also wenn mir jemand sagt, ja, Wirtschaftskrise, also Laden macht zu, dann gehe ich auf die Webseite, schaue mir das an und dann weiß ich, wo die Krise ist. Da liegt es halt an der Wirtschaft, da liegt es an der ganzen Scheiße, die da kommunizieren und produzieren. Aber wir waren ja in den letzten 100 Jahren nie an so einer Position wie jetzt, wo du einfach heute sagen kannst, wir zwei hören jetzt auf. Habe ich übrigens heute Nacht träumt, das war völlig abgefahren. Ich habe träumt, dass du und ich zusammen eine Sendung kriegen beim Bayerischen Rundfunk, eine Kochsendung.
Ausgerechnet beim Bayerischen Rundfunk.
Also das war völlig abgefahren. Habe ich mir nur gedacht, Mensch, irgendeiner musst du jetzt jemanden kennen beim Bayerischen Rundfunk, weil das sehe ich uns total. Baumgartner und Zwetschge, das ist doch Wahnsinn. Der Titel allein schon. Aber wenn wir das machen wollen würden, müssten wir jetzt jemanden vom BR kennen, aber wir könnten morgen Yogalehrer werden. Und das finde ich schon, dass man den Leuten auch sagen muss, ist der Ort, an dem du bist, der, wo du auch gesehen wirst, aber erstmal zu überlegen, läuft das einfach, was ich mache? Macht mich das glücklich? Oder vielleicht liegt es schon an der Geschichte, weil leider stimmt es nicht, dass ich mit Affirmationen und was weiß ich was.
Genau. Ja. Genau, das ist so. Es gibt eine Studie von Gallup aus dem Jahr 2011 und da wurde das Mindset von Führungskräften erhoben. Und hat sich herausgestellt, dass es zwei große Missverständnisse gibt. Also ich mache jetzt einfach nur Prämisse 1 aus Zeitgründen. Aber die erste Prämisse war, ein Großteil der war eine weltweite Studie, männlich, weiblich, divers, Branchenmix, 70.000, 80.000 Befragte, was eine wahnsinnig hohe Fallzahl ist für eine Studie. In Europa, wenn eine Studie als valide gelten soll, dann glaube ich, reichen 300 bis 700.
Ja, völliger Schmarrn. Also das ist wirklich, ist ja wie Radioumfrage.
Makulatur. Es ist ja fast wie
ist ja fast wie die FAB.
Und da hat sich herausgestellt, dass es ein paar Missverständnisse gibt. Und zwar ein Großteil der befragten Führungskräfte hat gesagt, jawohl, dem stimme ich zu. Jeder Die Frage war, Menschen können sich in allem entwickeln, wenn sie nur wollen.
Kompletter Bullshit.
Das ist einfach, im ersten Moment klingt es ja logisch.
Ne? Im ersten Moment klingt es vielleicht schön,
reflexartig.
Man möchte das auch.
Zu glauben. Schön, um wahr zu sein. Menschen können sich in allem entwickeln, wenn sie nur wollen. Das stimmt aber nicht. Wenn ein Dreijähriger zum Beispiel zu Mama und Papa dackelt und sagt, ich möchte Posaune lernen, dann geht das physisch nicht, dann geht das körperlich nicht. Der kann Blockflöte spielen, aber Posaune geht körperlich nicht. Also das Geheimnis des Könnens liegt nicht im Wollen, sondern das Geheimnis des Könnens liegt schon auch im Können. Es gibt Limitierungen und das zu akzeptieren ist eben wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, das ist auch der erste Schritt, wenn man feststellt, man ist jetzt wirklich nicht glücklich in dem, was man macht, es zu akzeptieren, dass man nicht glücklich ist in dem, was man macht. Dass man nicht sagt, okay, nur noch 40 Jahre bis zur Rente, das ziehe ich jetzt durch. Wenn ein Fünfjähriger sagt, er will Weltstürmerstar werden, trifft aber nur in 10% der Fälle das Tor beim Fußball, dann wird das nichts. Ich bin vor kurzem 30 geworden, mir wurde nachgesagt, ich werde kein Teenie-Star mehr, was ich eine Unverschämtheit fand. Also es gibt limitierende Faktoren. So nach dem Motto, weißt du, was du kannst, alles, das ist völliger Humbug. Und Cicero hat schon mal gesagt, nicht alles, was im Internet steht, stimmt. Und dann halt im zweiten Schritt herzukommen, herzugehen und zu überlegen, wo bin ich denn in meinem Element? Oder auch mit der Stärkendefinition aus dem Positive Leadership. Oder mal vielleicht im Internet, wenn man möchte, so einen Big Five-Test zu machen, der ein Indikator sein kann, der kostet auch nichts, der ein Indikator sein kann, werden dir ein paar Fragen gestellt, wo die Reise denn hingehen könnte. Aber ich glaube, der erste Schritt ist wirklich Akzeptanz, wenn man unglücklich ist, es zu akzeptieren. Und der zweite Schritt vielleicht auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft. Welche Möglichkeiten gibt es denn, damit ich das finde, was wirklich mein Thema ist, wo wirklich mein Herz hingeht.
Wahrscheinlich hat es auch, wie immer, alles auch mit der Mitte wieder zu tun, weil das, was du gerade gesagt hast, das merke ich auch. Habe aber erst das finden müssen, was mich voll in mein Element bringt, um dann zu sagen, das und das kann ich nicht. Mm. Und das ist aber mit einer Gelassenheit. Gell? Also da kann ich gleich sagen, nee, das kann ich nicht. Und das will ich auch gar nicht, das bin ich nicht.
Ja, genau.
Ja.
Das mache ich übrigens, wenn jemand etwas will, was ich machen soll und ich bin nicht so richtig überzeugt davon, dann sage ich immer, das traue ich mir nicht zu.
Ja, nee, ich mache es ganz anders. Ich sag auf gar keinen Fall.
Ja.
Wirklich, das war immer meine Strategie. Das mache ich, also heute lache ich da schon immer. Also wenn du zum Beispiel sagst, Hannes, jetzt sind wir so gut befreundet, ich ziehe nächste Wochenende um, kannst du mir helfen? Sag ich auf gar keinen Fall.
Ja.
Wenn es nicht hinausgeht, ich hilf dir, ich finanziere den Umzug gerne mit, aber umziehen, auf gar keinen Fall helfe ich beim Umziehen.
Entscheidend ist das Ergebnis.
Genau.
Der Weg dahin, der ist sehr individuell, wie wir beide gerade feststellen. Genau. Entscheidend ist das Ergebnis, dass man nicht beim Umzug helfen muss.
Aber schau mal, das ist ja spannend. Wie hast du das gemacht? Vor 30 Jahren gab es irgendein
Glück.
Glück. Daran glaube ich ja zum Beispiel gar nicht.
Ja, aber dann bin ich sehr gespannt auf deine Definition. Mit 14 Jahren war mir klar, also nicht, dass ich Keynote-Speaker werden wollte, nicht, dass ich Bücher schreiben möchte, das war mir überhaupt nicht
klar. Das ist ja auch Step 2, 3, oder?
Und also. Wo ich letzten Endes landen werde, stand heute, das war mir natürlich mit 14 nicht klar. Aber ich war als 14-Jähriger infiziert vom Medium Radio. Und zwar kann ich mich noch an Zeiten erinnern, da war Thomas Gottschalk noch jünger, da war Günther Jauch noch jünger und die haben beim Bayerischen Rundfunk damals moderiert und diese Übergaben, die haben nacheinander moderiert und diese Übergaben zwischen den beiden waren für damalige Verhältnisse revolutionär. Ungescriptet, ungefiltert, das hat einfach Spaß gemacht. Und ich bin als 14-Jähriger von der Schule nach Hause gekommen, habe den Schulranzen in die Ecke gepfeffert und bin bewusst zum Radio gegangen, zum Gerät, habe eingeschaltet, um diese Übergaben mitzubekommen und das hat mich eben angefixt. Und das ist, ich nenne es Glück. Wie würdest du es nennen, dass du als 14-Jähriger so infiziert bist von so einer Geschichte?
Leidenschaft.
Ja, die in mir schlummert, aber ich konnte es ja nicht definieren. Also, keine Ahnung, vielleicht ist sie wach geküsst worden, meine Leidenschaft.
Aber naja, aber das war ja erstmal eine Begeisterung, oder? Also, ich habe jetzt gedacht, du meinst das Glück, dass du, es hat mit Glück zu tun gehabt, dass du da bist, wo du heute bist. Das glaube ich nämlich gar nicht. Es hat mit ständig.
Ja.
Die vielleicht doch wieder über mit das Universum. Penetranz
zu tun. Genau.
Ständig ja, klar, was zu probieren. Und das habe ich aber sehr spät gemerkt. Also ich habe ja eine Filmproduktion auch und der Jonas, mit dem ich die zusammen habe, die ist 50-50, die Firma. Und zudem habe ich irgendwann mal auf einer Produktion gesagt, oh, wir haben schon auch viel Glück gehabt in unserem Leben, dass wir da sind, wo wir sind. Und dann hat er gesagt, und der ist normalerweise eigentlich gar nicht so der dann so auf die 12 haut. Und da hast du gemerkt, das hat den richtig aggro gemacht. Dann hat er gesagt, so ein Bullshit. Du hast 995 Sachen in deinem Leben probiert und fünf haben halt sauber gut funktioniert.
Klar. Aber die Rahmenbedingungen müssen auch passen zur richtigen Zeit.
Das war doch eine Faszination. Also da klar, auch hinzugehen logisch. Und zu sagen, jetzt muss ich hören, wie der Gottschalk das dem ja auch übergibt.
Ja. Ich bewundere Straßenmusiker. Wir waren jetzt auf Fuerteventura und in Corralejo. Da war am Abend ganz allein Straßenmusiker. da hat keiner Geld, ich auch nicht, ich habe leider kein Kleingeld dabei gehabt, muss ich zu meiner Entschuldigung sagen. Aber der hat mit einer Leidenschaft gespielt und der wird keine Millionen verdienen, vermute ich mal, gell? Man weiß es ja nie. Aber das finde ich großartig. Und vielleicht ist das auch oftmals so ein zartes Pflänzchen, aus dem was Wunderbares entstehen kann. Ed Sheeran hat auch als Straßenmusiker angefangen und ich kenne keinen netteren Künstler als Ed Sheeran. Keinen bodenständigeren Künstler als Ed Sheeran. Aber vielleicht war es wirklich bei mir so, dass das in mir schlummerte. Ich habe schon immer Menschen gern zum Lachen gebracht. Ich habe schon immer gerne gute Geschichten. Ich mochte schon immer gerne gute Geschichten, gut erzählte Geschichten auch. Und vielleicht ist es da wachgeküsst worden. Und da muss man schon auch sagen, natürlich, also das waren die goldenen Zeiten des Radios, die ich dann selber auch miterleben durfte.
Das war ja newest shit, muss man auch sagen. Privat, total, also es war ja nicht Privatradio, es war ja Bayerische Rundfunk waren die zwei.
Das war Bayerische Rundfunk,
aber genau. Das Privatradio ging ja dann los.
Genau, aber schon das Beispiel auch, wenn Menschen sich entwickeln wollen oder wenn es ums Thema Leidenschaft geht, was bringt Menschen wirklich in Bewegung? Im Endeffekt ist es Begeisterung für etwas oder Leidensdruck. Mhm. Also wenn ich maximal unzufrieden bin oder wenn die Rahmenbedingungen sich so verändert haben, auch da gibt es eine Geschichte. Zwischen 2000 und 2002 habe ich die Frühsendung moderiert im Wechsel mit einem anderen Kollegen. Und Morningshow ist für alle Nicht-Radio-Macher, Morningshow ist halt immer eine tolle Geschichte, weil 60-70% der Umsätze werden in der Morningshow generiert. Du hast ein tolles Team, damals 8 bis 10 Leute, die gemeinsam mit dir an der Sendung gearbeitet haben. Und dann gab es aber eine strategische Umstellung der Morningshow. Das heißt, der andere Morgenmoderator wollte wieder 4 Wochen machen und Baumgartner ist rausgeflogen. Mhm. Und dann sind aber beide Faktoren eben zusammengekommen. Begeisterung für etwas, weil ich dann überlegt habe, okay, Begeisterung fürs Radio ist nach wie vor da, aber vielleicht gibt's noch was anderes, weil du maximal abhängig bist vom Trainer. Mhm. Von einer Person. Wenn der Trainer sagt, du spielst, dann spielst du. Also wenn der Programmdirektor sagt, du moderierst, dann moderierst du. Wenn ein Programmdirektor, nämlich dein Programmdirektor sagt, du moderierst nicht mehr, bist in den Po gekniffen, ja? Was machst du dann? Ne? Und da war wieder dasselbe Spiel, nochmal Begeisterung für etwas, aber da war erstmal der Leidensdruck. Wie geht's denn weiter mit mir? Weil ich wusste auch nicht, werde ich noch weiter moderieren? Stehe ich noch im Dienstplan? Es war ein bisschen diffus damals. Und dann habe ich überlegt, ja, was kannst du denn? Dann habe ich selber geantwortet, ja, eigentlich nicht viel.
Aber reden läuft ganz
aber
gut.
Reden läuft ganz gut. Kannst, und dann kam noch ein Kumpel, der gesagt hat, ja, halt doch Seminare, Kommunikationsseminare. Dann sage ich, aber was soll ich denn in den Kommunikationsseminaren, was soll ich denn machen? Da war das erste Thema, war die Macht der Stimme, weil natürlich ein Radiomoderator und das Thema Stimme unmittelbar miteinander verknüpft sind. Aber da war dann wirklich für das, was ich heute mache als Keynote-Speaker, Seminartrainer, Buchautor, da war wirklich nicht die Begeisterung für Keynote-Speaking, für Seminar, sondern es war
ja, da hast du in der Schublade gekramt, ich habe Leidensdruck und was kann ich denn jetzt?
Und was kann ich jetzt? Und das in Kombination, also was bringt Menschen in Bewegung, Begeisterung oder Leidensdruck und wenn es richtig abgehen soll, beides. Mhm.
Ich sage das leider ganz oft, das nehmen sie mir manchmal auch krumm in meinen Coachings für Agenturen. Sage ich, ich wünsche dir, dass dieser Kunde, der nur 4-mal im Jahr so einen großen Umsatz macht, dass der wegbricht, dass du mal aus dem Quark kommst und dass du den Arsch jetzt mal hochkriegst.
Genau.
Ja.
Da, ergänzend dazu, also ich kann ja immer nur erzählen, wie es bei mir war. Auch das ist keine Blaupause. Aber ich denke ja auch mal, wenn ich so erzähle, interessiert das denn überhaupt jemand, weil es immer so individuell ist. Aber als ich dann diese Referententätigkeit und Seminartätigkeit aufgebaut habe, war eine meiner Maximen, eines meiner Mantras war, there's no plan B.
Nur dann funktioniert
es. Tu jetzt einfach so, als ob es nicht, weil ich bin ja nach wie vor bei Antenne Bayern in der Moderation gewesen, halt in einer anderen Sendung.
Aber eigentlich auch gar nicht so gut, zu komfortabel.
Außer du sagst dir, tu jetzt einfach so, als ob es den Plan B nicht gäbe, also Fallback-Lösung, wieder 100% Radios, sondern tu so, als ob du zu 100% in die Selbstständigkeit gehst, in diese Keynote-Speaker-Tätigkeit. Dann, weil das brauchst du. Du brauchst einen Drive, du brauchst einen Druck, du brauchst eine Portion Wahnsinn, was mit Begeisterung auch unmittelbar zu tun hat.
Sonst, aber wie bist du das angegangen? Ich will das jetzt mal. Wo finde ich Kunden? Was mache ich für einen Vortrag?
Ich bin so angegangen, dass ich erstmal meine Seminare vor 3 Personen gehalten habe. Weil ich natürlich kein Standing hatte. Ich habe keine Marke. Radiomarke war aufgebaut. Baumpol war damals ein großes Thema.
Ich habe die ganze Zeit gestern mal überlegt, ob das der Baumpol war. Ja, natürlich.
Genau,
ne?
Genau, war eine große Geschichte. Aber davon kannst du dir im anderen Business, das hat die Leute nicht wirklich.
Ja, eher Comedy auch, ne? Also war ja nicht. Naja,
Und dann halt peu à peu. Also im Kleinen, so wie Michael Mittermeier seine ersten Programme vor 10 Leuten gespielt hat, konnte jeden Einzelnen per Handschlag begrüßen, hat aber dann 90 Minuten durchgezogen. Und bei mir war es ähnlich. Und dann irgendwann gab es halt den Ripple-Effekt, dass halt dann 5 Teilnehmer da waren, die wiederum was zu sagen hatten in der Firma, die dann gesagt haben, Mensch, das Thema ist für uns auch im Vertrieb zum Beispiel interessant. Mhm. Die Macht der Stimme bei uns.
Aber woher kommen die ersten drei? Die Leute fragen mich so oft, wie hast du deine ersten Kunden gefunden?
Ich glaube, alle Freunde, die bei drei nicht auf dem Baum waren, so, waren
das ist ehrlich. Es nämlich. Man muss es einfach nur allen erzählen.
Aber du musst einfach nur anfangen. Das ist wie einfach nur anfangen.
Ja.
Wer sieht nach Mensch aus? Wer ist in einer gewissen Abhängigkeit schuld, die vielleicht noch einen Gefallen? Bam, bam, bam. Und schon hast du drei Teile im Seminar sitzen. Und Geduld, was nicht meine Stärke ist.
Auch nicht meine. Gar nicht. Gar nicht. Ja. Weißt du? Also bei mir war das so, ich war ja quasi, ich habe mein Hauptgeld als DJ verdient und erst als ich die Agentur trotzdem aufgebaut und da war aber genau das. Und erst als ich quasi dieses DJ-Dasein nicht mehr machen konnte und 100% Gas auf diese Agentur gesetzt habe, ging es komplett durch die Decke.
Aber auch schön wieder, dass du als DJ gearbeitet hast, weil das sage ich auch immer wieder Menschen. Einer der
wichtigsten Learnings in meinem Leben.
Immer wieder Menschen, die es interessiert, sage ich, das, was du bisher gemacht hast und wenn es eine furztrockene Tätigkeit war, die dich nicht erfüllt hat, sei dankbar, weil für irgendwas war es gut. Ähnlich wie in der Kunst. Kunst baut ja auch, Musik baut ja auf gewissen Akkorden auf gewissen Tönen, die ja definiert sind. Ne? Mhm. Und zwar vor 100, 200, 300 Jahren schon definiert waren. Und genauso ist es auch, also um wirklich herauszufinden, was man gut kann oder wo die Reise hingehen soll, schon auch mal gucken, gibt es da noch irgendwas aus meiner Vergangenheit, was ich mitnehmen könnte, worauf ich aufbauen könnte. Weil jetzt komplett neu aufbauen, 2002, wenn ich nicht das Thema Stimme gehabt hätte oder nicht gewusst hätte, dass ich gut reden konnte, was ich ja schon bewiesen habe zu dem Zeitpunkt in den Sendungen, glaube ich, wäre auch der zweite Bildungsweg, der zweite Karriereweg vielleicht nicht so entstanden, wie er entstanden ist. Also nicht die Vergangenheit verdammen. Also Zukunft braucht Herkunft.
Gar nicht. Du, ich habe jetzt bei unserem Bauprojekt, jetzt kennst du ja das aktuelle Bauprojekt, aber wir wollten ja so ein Kesselhaus bauen in Augsburg, das kläglich gescheitert ist. Habe ich lang überlegt, für was war es gut, weil normalerweise sehe ich das immer relativ schnell. So, okay, das war schiefgelaufen. Ist mir auch völlig wurscht, ich bin da gar nicht nachtragend. Sag so, okay, schiefgelaufen, passt, was habe ich daraus gelernt, das weiter. Und da war ich wirklich so ganz überfragt. Und heute weiß ich aber, ich hätte diese Baustelle hier nicht überlebt. Ohne diese Erfahrung vorher mit diesem Riesenbauprojekt, das war ja easy. Ne? Und trotzdem war es schwierig und bin heute froh, dass ich das Große nicht gemacht habe. Mir würde noch interessieren, wie du zum Radio kommen bist. Es gibt da diese Faszination, man hört da immer zu. Und jetzt muss man ja irgendwas dafür tun, um zum Radio zu kommen.
Ja, auch hier Try and Error. Also ich habe erstmal Briefe an den Bayerischen Rundfunk geschrieben, die zum Großteil unbeantwortet blieben. Hin und wieder, aber vielleicht auch, weil es so viele waren. Hin und wieder kam dann ein Brief zurück, ja, studieren Sie. Also was muss ich tun, um Moderator werden zu können? Dann hat es 6 Wochen gedauert, kam ein Brief zurück damals, ja, studieren Sie. Dann habe ich einen Brief hingeschrieben, ja, was denn?
Journalismus damals.
Der kam zurück, egal. Fand ich auch interessant. Ja,
ganz stark.
Also mir konnte wirklich keiner weiterhelfen. Und dann habe ich durch Zufall bei einer Stiftung entdeckt, dass die Hörfunkseminare anbieten. Und da bin ich dann hin und da waren dann so Rookies wie ich, die null Erfahrung hatten, aber eben auch die Dozenten, die schon in ihren Positionen waren, bei großen Radiostationen oder auch kleineren Münchner Radiostationen. Und die waren tipptopp. Und da habe ich einen kennengelernt. Ich nenne Namen immer wieder gerne, weil vielleicht hätte ohne ihn der ganze Spaß nicht diese Dynamik angenommen. Das war der Michael Kermes von Radio Trausnitz. Einer der Dozenten, glaube ich, sogar dort oder einer der Teilnehmer damals. Aber auf alle Fälle habe ich den bei einem dieser Seminare kennengelernt. Und wir waren uns sympathisch. Und der Michael sagt dann irgendwann mal am Ende des Seminars, sagt er zu mir, der hat ja schon moderiert bei Radio Trausnitz in Landshut. Hast du denn mal Lust, so eine Radiostation dir anzuschauen? Und ich dachte im ersten Moment, Hannes, ich habe mich verhört.
Wie aufregend.
Und habe dann nochmal nachgefragt. Also du schaust durch den Gesprächspartner durch. Du weißt, er hat jetzt was gesagt, bist dir aber nicht sicher, ob du dich verhört hast. Dann sage ich, bitte? Und er sagt, ja, hast du denn Lust, dir mal eine Radiostation anzuschauen? Magst du denn mal zu uns nach Land zu kommen? Das war, als ich weiß es noch wie heute, als würde jemand die Himmelspforte aufstoßen und noch zur Seite gehen und so sagen, bitte, Herr Baumgartner, treten Sie ein. Und
so raus. So.
Ja, und dann die Posaunen von Jericho. Und dann sage ich, ja, natürlich. Und dann auch hier wieder Penetranz. Dann bin ich da drin gewesen und habe offensichtlich jetzt nicht so eine, bei der Besichtigung vielleicht schon einen ersten Eindruck hinterlassen, dass man gesagt hat, da müssen wir nochmal nachfragen, aber dass man gesagt hat, ja okay, das können wir uns im Team vorstellen mit dem Baumgarten, er hat zwar von null eine Ahnung, aber er hat eine gute Einstellung, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und habe dann da meine ersten Sendungen moderiert. Und das war, so ging's los.
Ich hatte ein sehr ähnliches Erlebnis, obwohl ich ja gar nicht. Also auch eine Faszination für Radio schon immer. Da war damals noch Daniel Melzer, Brot und Spiele bei Radio Fantasy gemacht. War eine ähnliche Sensation. Das, wenn du am Abend nicht gehört hast, dann hast du am nächsten Tag im Schulbus keine Chance gehabt. Also musstest du hören. Und dann durfte ich da auch mal reinschnuppern. Weiß gar nicht, ging über 2-3 Ecken. Und jetzt ganz lustig, weil ich habe ihn vor 4 Wochen bei Antenne Bayern wieder getroffen. Da hat damals die Morgenshow Stefan Schwabeneder gemacht. Und dann bin ich bei der Antenne rumgelaufen da vor ein paar Wochen und dann sehe ich das Oldie-Antenne-Studio und dann gehe ich da rein und dann habe ich mir die Geschichte erzählt. Er sagt, das gibt's ja nicht. Dann war ich 10, glaube ich, oder so. Es war Wahnsinn. Es war nur nicht mal CD, es waren nur so Dinger zum Reinstecken, irgendwie so,
weißt du. Cartridges.
Cartridges, ja, genau. Also völlig crazy. Eine Faszination damals, die ich ja heute gänzlich vermisst beim Radio. Für das Medium. Dieser ganze Vibe, ich hatte ja dieses Jahr auch einen Podcast mit Gianluca Meli, Radiopreisträger, wo es genau darum ging, wo ich sehe auch für das Medium Radio, wie es heute ist, keine Zukunft. Überhaupt nicht.
Okay.
Wie es jetzt gerade gespielt wird quasi. Also mit einer, das, was du erzählst, das war ja Wahnsinn damals. Dieses Medium war neu, die Leute durften selber was machen und heute ist es ja gänzlich anders. Also du hast eine Redaktion, es ist sehr klar vorgegeben, man ist mehr Vortragender als wirklich ein, ja, oder vielleicht ist man heute jetzt Moderator. Früher war man ja Entertainer und ganz frei, also und Personality und das war einfach Wahnsinn. Und heute, es passiert auch nichts. Wir haben ja sehr viele Radiosender im Marketing betreut und das ist meine ganz große Kritik immer. Warum nutzen die nicht dieses wahnsinnig geile Medium? Das meines Erachtens sieht man jetzt auch mit der Wiederkehr der Podcasts, wie die Leute eigentlich Lust haben zuzuhören. Mhm. Was da für eine Magie drin steckt in unserer völlig überladenen Doomscrolling-Welt, wo ich 10.000 Videos am Tag sehe und jetzt höre ich da nur was und da kann jemand mit seiner Stimme so viel Sachen machen. Und da bin ich ganz gespannt. Da habe ich mir heute nur gedacht, heute früh habe ich mir gedacht, da frage ich doch heute mal, wo Radio in 30 Jahren ist. Und dann habe ich mir gedacht, oder ich frage, wo Radio in 10 Jahren ist. Oder vielleicht frage ich auch, wo Radio in 5 Jahren ist.
Ja, und das wird dir keiner beantworten können. Der Markt wird es letzten Endes richten. Und ich bin optimistisch, was das Medium betrifft, weil jetzt die Generation an Radiomacher natürlich auch hier wieder Thema Leidensdruck. Der Leidensdruck ist riesig und es müssen jetzt kreative Ideen entwickelt werden, wie es weitergehen soll. Aber eins ist natürlich auch klar, aber das ist dem Medium ja auch geschuldet, diese Rekordquoten,
die kriegst vorbei.
Du nicht mehr wieder. Also Antenne Bayern zu Spitzenzeiten, als Valerie Weber zum ersten Mal da war, haben wir pro durchschnittliche Sendestunde 1,4 Millionen Hörer gehabt.
Unglaublich.
Das war toll, vor allen Dingen, weil ich es miterleben durfte, weil ich Teil sein durfte. Aber das wird nicht mehr passieren, auch in 5 Jahren nicht. Also wenn wir bei 800.000 oder 700.000 sein werden, dann können wir immer noch zufrieden sein. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es sind 700.000 oder 800.000 Hörer pro durchschnittliche Sendestunde, sind immer noch viel.
Brutal, brutal.
Also insofern, es gibt natürlich eine ganze Menge zu tun. Es gibt aber auch viele Ideen. Letzten Endes wird es das Medium, also sprich das Gerät, entscheiden, wie es weitergeht mit dem Medium Radio. Weil wenn du als junger Mensch, und die jungen Menschen kaufen ja keine Radios logischerweise. Wie, warum denn auch? Ich kaufe mir auch kein Radio. Ich habe mein Smartphone und wenn ich Radio hören will, höre ich den Radioplayer oder gehe direkt in die App von Antenne Bayern und höre es mir da an. Aber spannend wird so sein, wie lang die Marke noch gespielt werden kann. Und was man für Ideen hat, wie man kreativ mit Audio in Zukunft umgehen kann.
Ja.
Und das geht nicht nur linear, sondern es geht über die Apps, das geht über Streams, das geht über Plattformen. Und ich glaube, die große Chance jetzt, und da sehe ich wirklich eine große Chance für ganz Radio Deutschland, besteht darin, dass das Silo-Denken jetzt endlich mal ad acta gelegt wird und überlegt wird, wie man am besten kooperieren kann.
Aber ich sag dir eins. Da ist der Leidensdruck auch noch nicht groß genug. Also wir haben ja wirklich Sender, wir haben jetzt 15 Jahre lang Radio Fantasy in Augsburg betreut, also ein sehr kleiner Sender, genau das Gegenteil. Wir haben die Webseite von Ego FM ist zum Beispiel von uns, also wir haben sehr unterschiedliche Sender gehabt, FLRSH, man kann irgendwie macht und so weiter. Der Leidensdruck ist meines Erachtens immer noch nicht groß genug und wenn ich so ein Medium hätte, und das habe ich 100 Jahre lang bei Fantasy auch gepredigt, habe gesagt, wenn ihr das Medium habt und immer noch über die Sekundenverkäufe gehen müsst, dann habt ihr das nicht verstanden. Dieses Medium ist ja pures Gold. Jetzt hören 700.000, 800.000 Leute Antenne Bayern. Jetzt kann ich doch damit was machen. Die Sekunde, die verkaufte Sekunde in, das ist ja irrwitzig, weil ich es vorher kurz erwähnt habe, mit diesen Radioumfragen auch, ne? Jeder Radiosender ist ja immer nach der MA, das sind die großen Befragungen, MA, in Deutschland Media Analyse und die FAB, die Funkanalyse Bayern. Jeder Radiosender ist immer der Beste. du suchst dir immer in der Excel-Tabelle in der FAB, Reiter 38, Zeile 14, die 12 bis
600. Würde ich als Programmverantwortlicher
genauso machen. Natürlich, natürlich. Aber natürlich merken es die Werbetreibenden, die jetzt an meiner, ja, die jetzt von mir beraten werden, auch und sagen so, ja, welchen Sender würdest du jetzt in Augsburg empfehlen, sage ich. Mhm. Mach, spür rein, was gefällt dir, was passt zu deiner Marke. Mhm. Aber man könnte ja heute so krasse digitale Produkte entwickeln. Und das habe ich damals auch in dem Essen mit dem Radiosender-Chef gesagt, lass uns doch ein geiles Stadtportal zum Beispiel machen, wenn du jetzt ein Stadtradiosender bist. In Augsburg gibt es kein gescheites Stadtportal. Das dümpelt alles so seit 20, 30 Jahren dahin. Lass das pushen. Zweite GmbH, geh zu deinen Gesellschaftern, Studio Gong, erzähl das denen. Dann steckt man da diese Kunden, verkauft sich dieselbe in diese Gesellschaft und pusht mal was Zweites, was Drittes hoch. Und das ist so, das ist auch immer so ein bisschen die Kritik, weil ich habe eine unglaubliche Begeisterung für das Medium Radio. Aber es ist noch zu komfortabel und die Ideen sind da. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen, ich fahre da auch nochmal hin, aber die Lokalrundfunktage in Nürnberg immer, da gab es das schon vor 10 Jahren, hat man schon gesagt, oh, da muss sich was verändern, jetzt kommt das Streaming und dieses Internet und so. Es ist immer noch viel zu gemütlich.
Ja, spannend ist natürlich, dass die Radiosender ja nicht nur die Hörer als Kunden haben, sondern auch die Kunden als Kunden, die werbetreibenden Kunden. Genau. Und die haben natürlich auch gewisse Erwartungshaltungen. Und weil wir vorher über Benefits gesprochen haben und wie sinnlos es ist, mit der Gießkanne drüber zu gehen, so ist es natürlich auch für die Werbekunden, dass viele sagen, okay, Prinzip Gießkanne nehmen wir noch mit, also sprich lineares Radio. Aber wir wollen wissen, wie wir den 14-Jährigen erreichen können. Und das kriegst du über das lineare Radio, kriegst du das nicht raus.
Und wir wollen den Lead messen. Wir wollen wissen,
wir wollen wo den hat Lead messen. Ja, genau.
Wie ist der
genau
gelaufen? Wann hat der gekauft?
Genau. Und das macht die Sache natürlich nochmal spannender, herausfordernder. Aber Hannes, wenn ich mir so das so anschaue, was du so machst mit deiner Agentur, das ist dann deine Aufgabe, unter anderem zu sagen, was es für Möglichkeiten gibt und wie man das Ganze wieder nach vorne.
Teilweise hatten wir Sendern 20 bis 40 Geschäftsideen geschrieben dazu, die liegen da.
Kann ich nichts zu sagen.
Der Leidensdruck ist zu gering.
Ja.
So, irgendwann beschließt du, Bücher zu schreiben. Und das war ja erstmal, also da sehe ich jetzt so ein bisschen einen Wandel drin, weil das war jetzt erstmal so Positive Leadership, waren erstmal B2B-Bücher. Und dann kommt da letztes Jahr ein Buch raus mit Oma werde ein
verdammt guter CEO.
Wahnsinn. Also dieser Titel, der ist einfach Wahnsinn. Da merkt man, finde ich schon, da kommt jetzt schon eine persönliche Note mit rein. Weil was hat jetzt die Oma? Also da passiert irgendwie was. Aber würde ich sagen, ist ja noch sehr B2B-anhängig. Und jetzt kommt aber ein sehr persönliches Buch in 2025 raus. Und deswegen meine ich auch der Philosoph, weil also irgendwie wechselt es jetzt, was ja auch voll meinen Nerv trifft. Ich habe in meiner Dozententätigkeit an der Hochschule immer vermieden, die B2B-B2C-Vorlesung zu halten, weil das gibt's für mich nicht. Es gibt immer nur zwei Menschen auf beiden Seiten. Und jetzt kommt das neueste Buch raus, das sich ganz an den Menschen wendet, oder? Und nicht mehr ans Unternehmen.
Ja, und ist aus dem Buch entstanden, Oma, wäre ein verdammt guter CEO. Weil der Verlag, der Gabal Verlag, gesagt hat, naja, B2B, wunderbar, also geht es um Positive Leadership, Weisheit trifft Wirtschaft, da geht es um gesunden Menschenverstand. Aber eigentlich die Ideen, wie das mit Führung gut funktionieren kann, wie die Führung gut funktionieren kann, wie das Leadership in Unternehmen gut funktionieren kann, das betrifft eigentlich jede einzelne Person. Also sprich, daraus ist dann das Spin-off sozusagen entstanden. Wobei Spin-off trifft vielleicht auch nicht ganz richtig. Weil im ersten Moment dachte ich mir, ja cool, jetzt schaust du nochmal genau, was du bei Oma und CEO geschrieben hast und dann brichst du so ein bisschen runter auf die private Ebene. Habe beim Schreiben aber festgestellt, dass es wirklich ein eigenständiges Buch werden muss. Und es ist auch sehr persönlich geworden. Ja, irgendwann mal, glaube ich, kommt jeder bei sich selber raus. Und je älter man wird, desto mehr kommt man bei sich selber an. Und viele Affen im Kopf, also wie du die Affen in deinem Kopf zähmst, 20 Monkey Mind Hacks. Das Schöne ist ja, jeder hat ja Affen im Kopf. Also und jeder ist ja in seiner Bubble und da passiert ja nicht nur Positives. Also sprich Gedankenkarussell, man kriegt die Nachrichten, Inflation, Ukraine, Krieg, Gaza. Es ist ja nicht alles positiv, ne, muss man sagen. Und wenn man so sieht, wie die psychischen Erkrankungen zugenommen haben in den letzten Jahren, ist man gut beraten, glaube ich, wenn man ein glückliches, gelingendes Leben haben möchte, sich ein paar Fragen zu stellen oder sich zu überlegen, wie kann ich denn mit der Situation gut umgehen, die mich momentan belastet. Und so ist das Buch eben entstanden und dadurch wurde es eben wahnsinnig persönlich, weil ich alle 20 Monkey Mind Hacks an mir selber ausprobieren durfte oder auch nach wie vor ausprobieren darf.
Was ist der Top-Hack?
Ja, nachdem eine meiner Stärken, eine meiner Signaturstärken das Thema Humor ist, bin ich natürlich schnell bei dem Kapitel Humor angekommen. Es gibt diese wunderschöne Szene in diesem Film Das Leben ist schön, La Vita è Belle, wo der Vater, also sein Sohn, spielt ja im KZ, ganz, ganz tragische Rahmenbedingungen. Aber es ist so schön, wo der Vater seinem Sohn eben das Leben in diesem KZ erträglich machen möchte, indem er sagt, das ist alles nur ein Spiel. Und er dreht alles so hin, alles, was passiert in diesen schwierigen Bedingungen, kommt beim Sohn so an, als ob das nur ein großes Spiel wäre. Und so wird es erträglich für ihn. Und für mich ist es schon, ich versuche dann auch immer aus verschiedenen Situationen, versuche ich dann das lustige Momentum rauszuziehen. Das ist so meine Art der Bewältigung von Situationen, mit denen ich nicht so gut zurechtkomme. Aber das ist auch wieder individuell, weißt du, Hannes, ein anderer sagt, das Thema No-Brain-Fuck-Zone, Kapitel Nummer 1, ist für mich wichtig. Also ich schaffe mir ein Umfeld, in dem ich nicht täglich bombardiert werde mit den ganzen Bad News, sondern ich sehe zu, dass zum Beispiel meine 3:1 oder 5:1 Ratio, also 3-mal so viele positive Emotionen wie negative oder 5-mal so viele positive Emotionen, dass die da stimmt, damit ich emotional gut ausbalanciert bin. Das ist wahnsinnig individuell, aber ich finde, Humor ist wichtig, Optimismus ist wichtig, es gibt keine Alternative zum Optimismus. Und was ich mir in der momentanen Situation, also ich habe schon das Gefühl, dass die Stimmung in der Gesellschaft schon mal besser war. Ich habe auch das Gefühl, dass die Stimmung in vielen Unternehmen schon mal besser war. Aber was ich schon glaube, und da trägt das Buch ein kleines Stück, oder wenn es dem Buch gelingt, da ein kleines Stück einen positiven Deckungsbeitrag zu leisten, was wir brauchen, sind wieder mehr Propheten des Optimismus, denn Propheten des Pessimismus. Davon haben wir momentan wirklich genug.
Ist ein bisschen ein Algorithmusproblem, glaube ich, tatsächlich. Also es ist ein Mediumproblem, weil, das merke auch ich in meinen Videos, wenn du jetzt ein Video machst und das ist nur nett, sagen wir mal nett, machen wir mal 3 Kategorien und es ist nett, dann funktioniert es nicht. Das funktioniert schlichtweg nicht. Also der Algorithmus spielt es nicht aus, die Leute swipen weiter, die haben da gar kein Interesse. Wenn es total, und das, deswegen bin ich da voll bei dir, wenn es total positiv ist, dann funktioniert es genauso gut, wie wenn es total anti ist. Und all diese 3 Dinge habe ich stark bedient dieses Jahr. Mhm. Immer aus einer authentischen Haltung raus, so wie es halt gerade war. Aber ich meine, mein größtes Aufregervideo gegen eine Kritik an die IHK hat 2 Millionen Aufrufe mittlerweile auf TikTok.
Das ist lustig, dass du das ansprichst, Hannes, weil das habe ich ja auch gesehen. Das wurde mir den Algorithmus
gespielt. Und trotzdem bist du herkommen.
Und ich dachte mir, was regt er sich denn so auf? Aber ich bin dran geblieben, weil irgendwie der Rand war einfach hoch emotional.
Man und hat gemerkt, aus dem Bauch das raus,
kommt weißt, jetzt aus dir
ja, raus. Ja, 100%, genau. Es muss da raus. Ja, ja. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil ich bin tatsächlich nicht der Meinung, dass es wirklich negativer ist, sondern uns spielt es halt viel rein. Und das ist ja so, wie du dich halt umgibst auch am Ende des Tages. Klar. Das merkst du ja auch selber, wenn du mit positiven Leuten, dann hast du einen positiven Vibe und dann wenn was Negatives kommt, sagst du, was ist los mit dem, was passiert da? Und das merke ich schon auch, wenn ich in die Wirtschaft schaue, wenn die sagen, ja, weißt du, Wirtschaftskrise, muss halt aufpassen und so weiter und so fort. Und dann sehe ich aber schon, und das war schon immer so im Leben, es gibt nur Gewinner und Verlierer und das Mittelmaß, das kracht halt langsam weg. Mhm. Und dann kommt der in unserer Branche und KI und das. Ja, die Frage ist ja, was tust du? Und ich finde, da ist der Einzelhandel immer ein sehr gutes Beispiel. Der Einzelhandel hat es doch selber verkackt die letzten 60 Jahre. Was gab es denn? Es gab einen Winterschlussverkauf, es gab einen Sommerschlussverkauf. Das waren die einzigen Gaudis, die veranstaltet haben im Jahr. Irgendwann ging es los. Wir finden kein gutes Personal mehr. Das kann ich auch nochmal hören. Wir finden kein gutes Personal mehr. Jeder zweite Gastronom, ich mache meinen Laden zu, weil ich finde kein gutes Personal mehr. Ja, wenn du die mit Mindestlohn abspeierst, dann findest du halt kein gutes Personal mehr. Aber wenn du heute eine Person hast, die dir an jedem Tisch eine teure Flasche Rotwein verkauft, dann muss ich der Person halt mal 25 Euro die Stunde zahlen. Und so merke ich das schon in Unternehmen. Also es gab noch nicht einen Laden, und das kann jetzt im April habe ich die Agentur jetzt hier seit 20 Jahren. Ich habe noch nicht eine einzige Firma pleite gehen sehen, die ihren Scheiß zusammen hatten, auf gut Deutsch. Also die am Ende des Tages sich darum gekümmert haben, stimmt meine Positionierung, stimmt mein Produkt, ist da eine Qualität drin, stecke ich meine ganze Leidenschaft in dieses Produkt, will ich die Leute nur verarschen oder will ich ihnen eine wirkliche Lösung oder ein wirklich geiles Produkt liefern? Und die dann halt alles durchgezogen haben, die ganze Customer Journey, wo der Marketing-Mix gepasst hat, die sich um ihre Mitarbeiter gekümmert haben, die sich um ihren After-Sales gekümmert haben. Das ist ja auch immer ein ganz großes Thema. Mhm. Hatte ich jetzt zum Beispiel hier, du hattest das Toilettenerlebnis schon, wir haben ja ein bisschen Musik in unseren Toiletten, da waren Sonos-Boxen drin, ich bin großer Sonos-Fan gewesen, muss man sagen, da kommt der nächste Rant bald auf die Follower zu. Dann haben die nicht gescheit funktioniert, eine Box. Wir haben jetzt hier 5, im Gang sind 2 und 3 in den Toiletten gewesen. Und dann schreibe ich mit diesem Sonos-Support und schreibe 45 Minuten in so einem Chat und dann kommt, hab dem alles erklärt.
Chatbot?
Es war erst ein Chatbot, der hat relativ schnell verstanden, er muss es übergeben. Da ging der erste Witsche los, sie können den Chat nicht übergeben. Die 20 Minuten, muss ich leider randalieren, wenn ich an Sonos denke. Die 20 Minuten, die ich mit dem Chatbot da geschrieben habe, die kann er nicht übergeben an den Agent, das ist ja eh schon ein völliger Wahnsinn. Und dann wollten die Leute einfach nur verarschen, also starten sie ihre Fritzbox neu. Ich habe gesagt, wir haben auch ein Netzwerkunternehmen in Zwetschge Digital, wir kennen uns schon aus, gell? Also wir wissen schon, was wir hier tun, nein, und das muss an ihnen liegen und so. Und wenn der After-Sales halt auch nicht passt, dann ist auch vorbei.
Ich habe eine Frage. Mhm. Hast du ihnen denn eine Rechnung geschickt für die Beratungsleistung?
Das wäre eine gute Idee.
Weil eigentlich müsste man es machen. Du hast dir ja Zeit genommen. Du hast dir Zeit genommen und jetzt nicht unbedingt, ich vermute mal, ich hoffe, du warst höflich und da
bis fast zum Schluss, ja.
Interpunktion, Subjekt, Prädikat, Objekt hat auch noch weitestgehend gestimmt, keine persönlichen Beleidigungen. Eigentlich sollte, man tut ja dem Unternehmen was Gutes. Ne? Man sagt, okay, pass auf, hier läuft was schief. Und solange man sich mit Unternehmen noch auseinandersetzt, wenn was schief läuft, heißt ja, dass eine gewisse Nähe da ist. Und eigentlich hast du ja nichts anderes gemacht, als eine Beratungsleistung erbracht, eine Dienstleistung erbracht. Also erste Frage, du hast natürlich keine Rechnung geschrieben, weil macht man in der Situation auch nicht.
Wäre auch rechtlich.
Aber die zweite Geschichte, in meinem Markenkern steht ja das Thema Begeisterung. Also sprich, am Anfang ging es los, 2002, nachdem das mit der Stimme kam, die Macht der Stimme, war ich relativ schnell im Vertriebskontext, ging es ums Thema Kundenbegeisterung. Das größte Begeisterungspotenzial liegt im Service und im After-Sales.
100%.
Und deine Geschichte erinnert mich daran, und ich dachte, die Zeiten hätten sich jetzt schon wieder verändert, zum Positiven verändert, was in Deutschland nicht so, das verstehe ich bis heute nicht so richtig, was nicht so wahnsinnig hoch im Kurs steht, ist Service und After-Sales. Aber das kommt wahrscheinlich daher, dass wir eine produzierende, eine Industrienation sind, dass wir immer ein bisschen über die Engländer gelächelt haben oder über die Österreicher, die eine ganz andere Service- und Dienstleistungskultur haben. Aber das größte Begeisterungspotenzial entsteht nun mal im Service und im After-Sales.
Und ich sage dir eins, das ist so dumm, weil das ist wild, aber es ist so. Wenn du das merken wir auch in der Agentur, wenn du einen Kunden hast, der an irgendeinem Punkt nicht begeistert war oder sogar enttäuscht und du nimmst dich dem an und begeisterst den, so begeistern kannst du den gar nicht aus dem Start raus.
Ja, genau, aus einer Reklamation heraus.
Genau, Reklamationen sind eine der allergrößten Chancen, die du überhaupt hast.
Aber schau, vielleicht hört jemand unseren Podcast, der in einer ähnlichen Situation ist, mit einem Kunden, der sich beschwert hat bei ihm, und vielleicht nimmt er unseren Impuls auf und sagt, eigentlich haben sie recht, der Zwetschge und der Baumgarten. Sie moderieren zwar keine Sendung beim Bayerischen Rundfunk,
keine Kochshow, immer noch keine nicht.
Kochshow, aber mit dem, was sie sagen, Service und After Sales, da liegt das Glück der Erde. Da kümmern wir uns jetzt wieder drum. Dann hat 100%. Sich doch dieser Podcast schon.
Ja, der hat sich doch sowieso gelohnt.
Unabhängig davon, dass er sich sowieso schon gelohnt hat, nochmal gelohnt.
Das ist jetzt das berühmte Schlusswort, oder? Ja,
gefühlt schon irgendwie, außer du willst noch was wissen.
Stunde 6 ist doch gut. Es wäre so einfach, wenn man alles mit Leidenschaft macht und mit Kommunikation, dann wäre es so einfach.
Aber dann wäre es wieder langweilig.
Vielleicht ist es so einfach. Man muss einfach in seine Mitte finden und dann machen. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Hat mir viel Spaß gemacht.
Danke dir für die Einladung.
Und ich wünsche dir, dass das Buch auf jeden Fall komplett noch durch die Decke geht, auch das neueste Buch. Und vor allem, weil wir da beim Radio sind, dass es in 10 Jahren die Radiobranche noch gibt.
Lass uns doch in 10 Jahren wieder treffen, spätestens. Und dann
schauen wir
das ein oder andere Thema an, das wir heute
schon. Und dann schauen wir, was das Deutschlandticket kostet im Jahr 2035.
Können wir gerne machen. Bin dabei. Alles klar.
Guten Rutsch.
Danke, wünsche ich dir auch.